HR Info. Netzwelt.
Heute mit Udo Langenohl. Die IT-Vorzeigefirma Apple hat in dieser Woche Quartalszahlen vorgelegt, die erstmals seit vielen Jahren die Anleger enttäuschten. Geht Apple etwa die Luft aus? Diese Frage wollen wir in dieser Sendung beantworten. Und hopp und weg, reparieren von Elektronik ist out, wegschmeißen ist leider in. Mehr dazu jetzt in HR Info Netzwelt. Die Erfolgsstory von Apple ist in der IT-Welt ohne Beispiel und toppt selbst den legendären Aufstieg der Firma Microsoft von der Garage an die Spitze der Softwarefirmen dieser Welt. Die Firma mit dem Apfellogo hat zeitweise Börsenwerte erreicht, die das Bruttoinlandsprodukt zahlreicher Staaten dieser Welt in den Schatten stellt. Und Apple ist nach wie vor gemessen am Börsenwert das wertvollste Unternehmen der Welt. Und nun hat Apple in dieser Woche Quartalszahlen vorgelegt, die dem erfolgsverwöhnten Management und auch den Aktionären so gar nicht schmecken. Erstmals überhaupt ging der iPhone-Absatz zurück und zugleich erlitt der US-Konzern im abgelaufenen Quartal das erste Umsatzminus seit 13 Jahren. Wolfgang Stufelesser ist unser Korrespondent in Los Angeles, beobachtet Apple seit vielen Jahren für uns ganz intensiv. Wolfgang, geht Apple die Luft aus? Fehlen da neue Ideen? Was ist denn da los?
Naja, was fehlt, ist ein Produkt, das zumindest mittelfristig die Rolle des iPhones für Apple übernehmen könnte. Das verkauft sich ja weiter sehr, sehr gut. Also Apple hat immer noch 51 Millionen Stück davon in 3 Monaten verkauft. Ich habe es mal ausgerechnet, das sind rechnerisch immer noch 6 Stück pro Sekunde. Also Apple nagt noch nicht am Hungertuch. Das iPhone steht da damit aber für rund 2/3 des Gesamtumsatzes von Apple. Und weil die Verkaufszahlen eben zurückgehen, braucht es natürlich einen vergleichbaren Umsatzbringer, wenn Apple weiter wachsen will, was ja für die Börse wichtig ist. Die Apple Watch ist das nicht, die Apple TV, die Set-Top-Box ist es nicht und das iPad Pro, was voriges Jahr vorgestellt wurde, ist es auch nicht.
iPhone, iPad, Mac, die werfen zwar immer noch ziemlich fette Gewinne ab, aber es fehlen, habe ich so einen Eindruck, neue Innovationen. Die Konkurrenz kann das, was iPhones können, längst auch. Fehlt Apple allmählich so ein bisschen der Nimbus des Exklusiven, des Besonderen, mal von den hohen Preisen abgesehen?
Oh ja, also 16.000 Euro für eine massiv goldene Apple Watch. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Richtung war, in die Apple dann zeitweise gegangen ist. Wir sind, glaube ich, im Moment in der Phase, in der viele dieser Geräte, also Smartphones, Tablets und so weiter, natürlich auch Laptops, sehr ausgereift sind. Dass es im Grunde schwer ist, das Rad da neu zu erfinden. Die Technikfirmen sind alle miteinander, muss man wirklich sagen, richtig gut geworden. Vielleicht auch, weil Apple und andere so erfolgreich waren und deshalb die Konkurrenten ihre Entwicklungsabteilungen auch aufgerüstet haben. Mich hat selbst überrascht, dass zum Beispiel eins der innovativsten Geräte der letzten Zeit ausgerechnet von Amazon kam, nämlich dieser Echo-Lautsprecher, der sich per Sprache bedienen lässt und den ich zum Beispiel fragen kann, wie alt Barack Obama ist oder ob ich heute Stau auf dem Weg zur Arbeit habe. Und selbst das ist kein Megaseller wie das iPhone. Das war vielleicht wirklich ein Produkt, das es nur einmal für eine Firma gibt oder sogar für eine ganze Branche.
Zeichnet sich da vielleicht sowas wie eine Sättigung des Marktes ab? Jetzt mal von Apple abgesehen, sondern generell?
Ja, natürlich. Also in der westlichen Welt kann man sagen, dass fast alle, die ein Smartphone wollen und auch das Geld dafür haben und ausgeben wollen, dass die mittlerweile auch bedient sind. Und dann gibt es natürlich diese Ersetzungszyklen, also dass wir, was weiß ich, alle 2 Jahre einen neuen Mobilfunkvertrag haben oder den abschließen oder verlängern und dann eben Anrecht wieder auf ein gesponsertes Modell haben. Aber das ist natürlich nichts, womit eine Firma dann wirklich noch weiter wachsen kann. Da wird im Grunde genommen nur eben der Markt, der schon gesättigt ist, wird weiter bedient.
Ist ja nicht das einzige Problem, das Apple im Moment hat mit der Marktsättigung. Das neue iPhone SE, das soll den Umsatz ja wieder ankurbeln. Aber Apple hat zugegeben, wir haben da ein Lieferproblem. Was ist denn dann los? Gibt es Qualitätsprobleme mit den Zulieferern oder hat das Handy grundsätzlich eine Macke?
Also nicht, dass ich wüsste. Wenn man dem Apple-Chef Tim Cook glauben kann, dann ist die Nachfrage einfach nochmal deutlich höher, als selbst Apple es erwartet hat. Das kennen wir ja, wenn neue iPhone-Modelle rauskommen, auch wenn es in dem Fall ein altes Gehäuse ist mit neuer Technik drin. Das zeigt auch ganz schön, in welchem Bereich der Smartphone-Markt überhaupt noch wächst. Das ist ja bewusst das kleinere Modell im Gehäuse des iPhone 5S eben mit einem etwas günstigeren Preis als das aktuelle des 6S. Das heißt, es richtet sich an Einsteiger und an Leute, die sich den Preis fürs neueste Modell einfach nicht leisten können oder wollen. Das ist aber traditionell nicht die Apple-Kundschaft, der etwas wohlhabenderen, der Designbewussten. Von denen hat offenbar inzwischen jeder ein iPhone und deshalb fällt es Apple eben schwer, da noch zu wachsen.
Apple hat im vergangenen Jahr 15 Firmen aufgekauft weltweit. Die kommen beileibe nicht alle aus der IT-Branche. Apple konzentriert sich da vielleicht auf ganz neue Felder. Kommt bald das Apple-Auto, so wie Google das vorgemacht hat?
Ja, 2020, also in 4 Jahren, habe ich zuletzt gelesen, kommt das Auto. Das stand im Internet, das muss also stimmen. Aber im Ernst, es ist klar, dass Apple in Richtung Auto oder zumindest Transportmittel im weitesten Sinne nachdenkt. Sie haben Leute von Tesla abgeworben. Das hat den dortigen Firmenchef schon ein bisschen sauer gemacht. Sie haben hier im Silicon Valley Testgelände und auch Gebäude angemietet. Also irgendwas läuft da. Das heißt aber noch lange nicht, dass daraus am Ende ein Produkt auch wird. Sie können sich einfach leisten, in ganz verschiedene Bereiche die Finger auszustrecken. Aber natürlich wäre das Auto eine Branche, ganz ähnlich wie vorher die MP3-Spieler beim iPod oder die Telefone beim iPhone. Es wäre an der Zeit, dass die klassischen Autobauer mal ein bisschen aufgemischt werden von einer Firma, die da anders rangeht, die vielleicht das Auto benutzerfreundlicher aufzieht. Also ich bin ganz schlicht neugierig, was da kommen könnte.
Apple hat ganz schön Kritik einstecken müssen in dieser Woche, nachdem die neuen Zahlen auf dem Markt waren. Aber den Apple-Chef Tim Cook, den ficht diese Kritik ja offensichtlich nicht an. Er hat gesagt, die Firma hat eine strahlende Zukunft. Worauf stützt sich denn dieser Optimismus?
Naja, also sie haben 250 Milliarden Dollar auf der hohen Kante, haben Produkte, die sich immer noch ja sehr, sehr gut verkaufen, also 6 iPhones pro Sekunde. Sie haben eine starke Marke, die fast jeder kennt, und hervorragende Ingenieure, Designer und Marketingfachleute. Also es gibt ja Experten, die sagen, das wichtigste Produkt, was Steve Jobs, der Apple-Gründer, geschaffen hat, war eigentlich die Firma Apple selbst. Apple ist zum Beispiel auch nicht nach Produkten organisiert, also wie zum Beispiel eine iPad-Direktion oder eine iMac-Direktion, sondern nach Gewerken, das heißt die Programmierer bilden eine Gruppe, die Designer eine andere und so weiter. Das heißt, sie können auch sehr schnell umswitchen vom iPhone auf ein ganz neues Produkt, sei es das Auto. Dazu bilden sie auch immer wieder ganz kleine neue Einheiten, ähnlich wie so Startup-Unternehmen innerhalb von Apple, mit einem eigenen Budget, getrennt vom Rest. So ist schon der Macintosh damals entstanden in den 80ern, später das iPhone und wer weiß, was als nächstes kommt. Das ist noch keine Erfolgsgarantie, aber was die Leute, die Strukturen und auch die Finanzen angeht, kann man sagen, wenn eine Firma die besten Voraussetzungen hat, den nächsten großen Hit zu landen, dann ist es Apple.
Wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Wird Apple nachlegen? Wird Apple der Welt nochmal eine Innovation aller iPhone zeigen? Oder wird die Firma so ganz peu à peu auf den Boden der Normalität runtergeholt?
Also ich glaube schon, dass das iPhone ein Produkt sui generis war und ist. Also sowas wie der VW-Käfer oder die Chuck Taylor-Schuhe, die Suchmaschine von Google und so weiter. Das fällt oder fiel den jeweiligen Unternehmen da auch schwer, was noch erfolgreicheres nachzulegen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich Apple abschreiben würde. Wir erwarten ja jetzt von Daimler oder VW auch nicht, dass sie uns alle 5 Jahre ein komplett neues Konzept vorlegen, wie man von A nach B kommen kann. Es gibt aber natürlich dieses sogenannte Innovator's Dilemma, also dass eine Firma, die in einem Bereich extrem erfolgreich und innovativ ist, oft Probleme hat, danach zu legen, weil die Risikobereitschaft einfach fehlt oder weil der Erfolg den Innovationshunger so ein bisschen killt. Es kann also schon sein, dass Apple eine Durststrecke braucht, um wieder was ganz Neues zu wagen. So gesehen geht es ihnen fast noch ein bisschen zu gut. Es könnte noch Jahre brauchen, bis sie wirklich an diesem Punkt dann sind.
Schlechte Quartalszahlen, schleppender Verkauf von iPhones. Wolfgang Stufelesser mit Einschätzungen zur Zukunft des IT-Konzerns Apple. Die Bundesnetzagentur ist in dieser Woche in mehr als 70 Fällen gegen verbotene Spionagekameras vorgegangen. Häufig seien solche WLAN-fähigen Kameras versteckt in Alltagsgegenständen. Diese Kameras könnten andere unbemerkt filmen und das darf man nicht. Die Kameras werden in Internetshops für kleines Geld verkauft. Birgit Becker.
Wir hatten so einen Fall von einem Kuscheltier, in dem Auge eine Kamera eingebaut war.
Das Spionagekuscheltier ist bisher eine Ausnahme, sagt Jessica Schwecke, Referentin bei der Bundesnetzagentur. Sie ist unter anderem für die sogenannten Spionagekameras zuständig. Verboten sind nach dem Telekommunikationsgesetz WLAN-fähige Sendeanlagen, die nicht als Kameras zu erkennen sind, sondern in Gegenständen des täglichen Gebrauchs versteckt sind. Die Klassiker sind
Rauchmelder, Lampen, Kugelschreiber oder wir haben auch Pop-Art-Blumen. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Den Mitarbeitern der Bundesnetzagentur ist aufgefallen, dass es immer mehr Angebote von versteckten Kameras im Internet gibt.
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, jetzt auch selber Internetrecherchen in diesem Bereich vorzunehmen. Und wenn Sie einmal damit anfangen, bekommen Sie natürlich auch Anzeigen jeder Art von Bürgern oder auch von Wettbewerbern, die dann eben ihre Konkurrenten bei uns anzeigen. Und so werden wir auf solche Fälle aufmerksam.
Wenn Mitarbeiter der Bundesnetzagentur im Internet auf Plattformen solche Angebote entdecken, gehen sie auf den Anbieter der Plattform zu und fordern ihn auf, das Angebot zu löschen. Der zweite Schritt.
Wir gehen dann auf den Verkäufer zu, hören ihn an, erklären ihm, dass wir diesen Gegenstand, den wir gefunden haben, für rechtswidrig halten und fordern ihn dann auf, diesen Gegenstand nicht mehr zu verkaufen und die bei ihm noch befindlichen Gegenstände zu vernichten,
sagt Jessica Schwecke. Außerdem müssen die Verkäufer auch ihre Käufer nennen. Auch an die tritt die Bundesnetzagentur heran und fordert auch sie auf, ihre Spionagekameras zu vernichten und das auch nachzuweisen.
Käufer können zu Abfallwirtschaftsstationen zum Beispiel fahren und dort bekommen sie dann einen Zettel ausgehändigt, wo drauf steht, dass sie eine Spionagekamera vernichtet haben oder dort abgegeben haben zur Vernichtung. Wir akzeptieren aber auch Fotobeweise, also wenn auf diesen Fotos dann erkennbar ist, dass es sich tatsächlich um den Gegenstand handelt. Mir ist zum Beispiel eine Pop-Art-Blume zugeschickt worden per Foto und da hat man eindeutig gesehen, dass die Kabel zerschnitten worden sind.
Oft seien die Käufer überrascht, dass die Bundesnetzagentur sich bei ihnen melde, so Jessica Schwecke. Sie wollten meist ohne böse Absicht etwa ihr Gartenhäuschen damit überwachen oder Angehörige, die sich zu Hause alleine unwohl fühlten. Ihnen sei nicht bewusst, dass es schon strafbar ist, eine solche Spionagekamera zu besitzen. Mal ganz abgesehen davon, dass Filmaufnahmen auch aus datenschutzrechtlichen Gründen in der Öffentlichkeit beschränkt sind, gefährde eine solche versteckte Spionagekamera besonders die Privatsphäre, sagt die Fachfrau der Bundesnetzagentur. Denn
der Täter, der diese Kameras, zum Beispiel einen Rauchmelder an der Decke befestigt, muss nicht mehr an den Tatort zurückkommen, um auf diese Videos, die er aufgenommen hat, zugreifen zu können. Und er kann auch Live-Aufnahmen mitverfolgen. Das ist so der Hintergedanke, weswegen das allein schon der Besitz strafbar ist oder auch schon das Herstellen von diesen Geräten.
Für den Fall, dass jemand nicht einsichtig sei, könne die Netzagentur auch ein Zwangsgeld erlassen und im schlimmsten Fall eine Strafanzeige stellen. Bei allen rund 70 Fällen der vergangenen Monate haben die betroffenen Hersteller, Verkäufer und auch Käufer allerdings sofort mit der Bundesnetzagentur kooperiert und die Spionagekameras vernichtet.
HR Info.
Hier ist HR-Info-Netzwelt. Seit dem 30. April gelten neue Gebühren für das Telefonieren und Surfen im europäischen Ausland, das sogenannte Roaming. Die Gebühren fallen weiter und zwar ziemlich deutlich. Wer mit seinem Handy telefoniert, ins Internet geht oder eine SMS schreibt, muss dann kaum mehr als seinen nationalen Tarif bezahlen. Ab 15. Juni 2017 sollen die Gebühren dann komplett abgeschafft werden. Sebastian Schöbel.
Rückblickend könnte man sagen, es war Bundeskanzlerin Angela Merkel, die mit ihrer Unterschrift das Anfang vom Ende der Roaming-Gebühren eingeleitet hat. 27. Juni 2007. Merkel ist in Brüssel, um als amtierende Ratspräsidentin das Roaming-Gesetz zu unterschreiben. Ein Termin, der ihr sichtlich Spaß macht. Die Kanzlerin lächelt viel, macht Scherze, schüttelt eifrig Hände.
Nicht jede Verordnung kann man einfach erklären. Diese hier ja.
Spricht's und zieht einen Kasten mit Display aus der Anzugtasche, der nur unwesentlich kleiner ist als eine Zigarettenschachtel, was damals ebenso als Handy im Umlauf war. Die Revolution der flachen Smartphones hatte erst wenige Monate zuvor mit der Vorstellung des neuen iPhones begonnen.
Wer sowas besitzt, kann in Zukunft von einem europäischen Land ins andere einfacher telefonieren, billiger telefonieren vor allen Dingen.
Denn die Roaming-Gebühren, also Aufschläge für die Handynutzung im Ausland, sollen sinken. Das haben EU-Kommission und EU-Parlament in Abstimmung mit den Regierungen der Mitgliedsländer beschlossen. Nach nur einem Jahr Diskussion, Rekordzeit für Brüsseler Verhältnisse. Ein Anruf mit dem Handy im EU-Ausland darf nun höchstens 49 Cent pro Minute kosten. Megabyte-Preise gibt es noch nicht. Es kann ja noch kaum jemand mit dem Handy ins Internet. Seit 2007 ist es fast zu einer Art europäischen Tradition geworden, die Roaming-Gebühren jedes Jahr weiter zu senken. Und fast immer gibt es ein passendes Erklärvideo dazu. 2007 ist es noch ein krudes Zeichentrickfilmchen, das einen eher ratlos zurücklässt. 2014 gibt es dann bereits die professionell produzierte Animation in Computerspieloptik, bei der inzwischen auch mobiles Internet Thema ist.
As of summer 2014, you'll now pay maximum 20 cents per megabyte when roaming.
Um rund 90% sind die Roaming-Gebühren bis heute durch die EU-Vorschriften gedrückt worden. Nun sinken die Gebühren noch einmal. Anrufe vom Handy im EU-Ausland dürfen dann nur noch maximal 23 Cent pro Minute kosten, die SMS höchstens 7 Cent. Wer im Internet surft, zahlt dann nicht mehr als 24 Cent pro Megabyte. Am Samstag tritt die Verordnung in Kraft. Einige Anbieter verzichten bereits schon jetzt auf Roaming-Gebühren. In vorauseilendem Gehorsam, könnte man sagen. Denn ab dem 15. Juni 2017 ist sowieso Schluss damit. Dann werden Roaming-Gebühren im europäischen Ausland ganz abgeschafft. Fast genau 10 Jahre, nachdem Angela Merkel sie erstmals per Unterschrift gesenkt hat.
Gehören Sie auch zu den Leuten, zu den Digital Natives, die immer das neueste Smartphone, das neueste Gadget haben müssen? Denen es wichtig ist, immer dabei zu sein, wenn was Neues auf dem Elektronikmarkt erscheint? Katharina Wilhelm hat sich auf Frankfurter Straßen umgehört.
Wie oft wechseln Sie das Handy? Ist es super wichtig, ein neues Modell zu haben?
Klar überlege ich und ich hätte schon gerne ein iPhone oder irgendwie noch das aktuellste Handy, aber ich bin eigentlich zufrieden. Hauptsache es funktioniert und ist jetzt nicht das allerälteste.
Für viele Leute ist es ja immer super wichtig, so das neueste Modell zu haben und die geben dann auch mal viel Geld auch dafür aus. Können Sie das so ein bisschen verstehen, dass man immer so am Puls der Zeit sein will?
Klar, es ist irgendwo albern, aber jeder hat andere Interessen, denke ich mal. Und jeder gibt woanders sein Geld aus, ob es jetzt Handy, Klamotten, Urlaub, irgendwo geht's hin.
Brauchen Sie immer das neueste Modell?
Nein,
oder?
Nicht zwangsläufig.
Nee, das heißt, was haben Sie, wenn ich fragen darf?
Momentan zwar iPhone 6, aber nicht im Prinzip, um das Neueste zu haben, weil das andere vorher defekt war.
Es gibt ja halt immer, ich sag mal, so ein, mittlerweile ist es ja fast so ein Hype ums Handy, dass man immer das neueste Modell haben muss.
Aus dem Alter bin ich raus. Oder vielleicht mit dem Geltungsbedürfnis, immer das Neueste zeigen zu müssen, dann bin ich vielleicht aus dem Alter oder aus diesem Segment raus. Nein, darum geht es mir nicht. Klar gibt es sicherlich mal zwischendurch Technologie-Weiterentwicklung, die ich interessant finde, warum man sich vielleicht mit einem neuen Handy beschäftigt. Aber momentan sind wir schon so weit fortgeschritten, dass da nicht zwangsläufig jedes Jahr oder alle zwei Jahre neues her muss.
Wie oft wechselst du generell?
Generell wechsle ich so alle 3 Jahre mein Handy. Das war jetzt mal wieder der Fall. Und mich juckt das eigentlich einen feuchten Dreck. Die Handys können inzwischen so viel, auch die billigen Varianten davon. Und da braucht man nicht das Top-Aktuelle davon.
Leute, die dann irgendwie vor irgendwelchen Geschäften campen oder sich alle halbe Jahre für 600 bis 800 Euro neues Handy holen, kannst du verstehen oder eher nicht?
Ich finde die so lächerlich.
Ich würde gerne wissen, wie wichtig ist es für Sie, so ein bisschen up-to-date zu sein? Also ein relativ neues Smartphone zu haben.
Sehr wichtig, sage ich mal.
Das ist sehr wichtig, ja.
Ja, warum?
Ja, weil wir nur die neuesten Sachen haben.
Das heißt, wie oft wechseln Sie ungefähr?
Dann, wenn ein neues Apple rauskommt.
Also wir sind beide iPhone-Fans und deshalb nach so anderthalb Jahren oder wenn das neue rauskommt.
Das ist ja ein teures Vergnügen, sage ich mal. Ne? Das sind ja immer geschmeidig, 600 bis 800 Euro, je nach Modell. Ist das aber trotzdem das wert für Sie?
Ja, definitiv.
Ja.
Keine Ahnung, das will man halt.
Dem Trend hinterher, das ist ganz ehrlich. Wenn ich jetzt nur mit dem iPhone 3 rumrennen würde, würde ich jeder auslachen. Beim Smartphone schon. Das Neueste vom Neuesten, ganz ehrlich.
Wird auch bei Ihnen dann schon so die Priorität gesetzt, dann auch mal vor so einem Store zu campen, dass man es super
nein,
früh hat?
Nein, das nicht, das definitiv nicht.
So gestürzt sind wir nicht, ganz ehrlich. Also.
So wichtig ist es dann auch nicht,
nee.
Aber schon wichtig.
Ja.
Immer das Neueste haben und wenn ein elektronisches Gerät kaputt geht, einfach mal wegschmeißen. Diese Haltung ist zwar für die Umsätze der Hersteller ganz prima, ökologisch ist das allerdings ziemlich bedenklich. Doch gelegentlich haben wir als Verbraucher gar keine andere Wahl, als uns schon nach kurzer Zeit vom frisch erworbenen Gerät wieder zu trennen. Smartphones zum Beispiel lassen sich kaum noch reparieren, Batterien austauschen geht da sowieso nicht und viele Geräte gehen kurz nach der Garantiezeit wie von Zauberhand kaputt. Zu den Gründen, Anna Magel.
Wir hatten nach 3-4 Jahren war ein Fernseher kaputt gewesen. Und ich kann mich erinnern, früher haben sie 10, 15 Jahre noch mehr gehalten.
Wir haben auch eine Brotmaschine, eine elektrische, eine zweite gekauft, eine neue. Und die erste hielt auch 20 Jahre, so wie unsere Küchenmaschine. Und die neue war schon nach 3 Jahren kaputt.
Und das ist nicht einfach nur Pech, sagt der Betriebswirt Stefan Schridde. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den Marktstrategien von Elektronikherstellern. Dabei stellte er fest, viele Elektronikprodukte werden bewusst so produziert, dass sie meistens kurz nach Ablauf der Gewährleistungsfrist kaputt gehen. Dabei handele es sich nicht nur um Billigware, sondern auch um teure Markenprodukte.
Und das ist so eine ganz klassische Methode, wie Hersteller das machen. Nicht? Außen hui, innen fui. Also intern dann bei den wesentlichen Teilen, die Verschleißteile, da nicht mehr auf Haltbarkeit zu achten.
Geht ein Gerät kaputt, dann steht dem Kunden schon eine ganze Palette neuer Modelle zur Auswahl. Neu kaufen statt reparieren lautet da das Motto. Deshalb werden Reparaturen von vielen Herstellern bewusst erschwert. Bei vielen Smartphones oder Elektrozahnbürsten zum Beispiel ist der Akku so verbaut, dass er sich nicht austauschen lässt. Geht der Akku also irgendwann kaputt, dann wandert das Gerät in den Müll. Solch ein verschwenderischer Umgang mit Ressourcen geht auf Kosten der Umwelt und der Verbraucher, die zu immer häufigeren Käufen animiert werden.
Das ist natürlich dann das Problem, dass wir Modezyklen haben, uns darin reintreiben lassen, dass jedes Produkt schon, also eine Kaffeemaschine zum Beispiel, auf einmal zum Designprodukt wird, obwohl wir eigentlich vorher nur Kaffee davon haben wollten. Und dann eben heute welche so hergestellt werden, als könnte man seine Küche damit schmücken. Es ist wie so eine Art Wettbewerb, wo jeder Hersteller versucht, dem anderen zu beweisen, dass er noch besser in der Lage ist, noch schneller ein neues Produkt wieder auf den Markt zu bringen.
Hochwertiger oder vor allem haltbarer sind diese neuen Produkte in der Regel aber nicht, sagt Stefan Schridde. Dabei lohne es sich für Unternehmen, Produkte herzustellen, die lange halten, statt den Markt zu überschwemmen mit Artikeln, die sich kaum von ihren Vorgängermodellen unterscheiden.
Wenn Sie immer wieder ein Produkt neu in den Markt reinbringen müssen, müssen Sie immer wieder Werbeaktivität machen. Sie müssen immer wieder Ihre Marke neu beleben. Sie müssen immer wieder aufs Neue versuchen, Kunden zu gewinnen, weil wir selber im Sortiment schon zu Wechselwählern geworden sind. Das heißt, für ein Unternehmen heißt Stabilität, Haltbarkeit im Produktbereich auch Stabilität und Haltbarkeit in der eigenen Unternehmensplanung.
Stefan Schridde hofft, dass die Unternehmen deshalb umdenken. Denn die Strategie, Produktlebenszeiten kurz zu halten und den Markt zu überfluten, sei nicht besonders klug. Denn damit würden die Hersteller nicht nur die Umwelt und die Verbraucher schädigen, sondern langfristig auch sich selbst.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Satellitengestützte Systeme der Erdbeobachtung, Navigation und Kommunikation sind inzwischen zu unverzichtbaren Bestandteilen des täglichen Lebens geworden. Experten aus Industrie, aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung gaben in dieser Woche in Darmstadt einen fundierten Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand der europäischen Satellitensysteme Galileo und Copernicus und sie tauschten sich im Rahmen einer Podiumsdiskussion aus. Stefan Willert war mit dabei.
Es geht um den Überblick. Wo befindet sich was? Wie ist der Zustand? Wie kommt man vom Ort A zum Ort B? Diese Fragen spielen nicht nur für jeden Einzelnen eine wichtige Rolle, sondern auch in der Wirtschaft, im Handel, im Verkehrswesen, in der Produktion, für Versicherungen. Bei der Global Navigation Konferenz 2016 in Darmstadt steht jedoch das Thema Katastrophenmanagement im Mittelpunkt. Veranstalter Frank Zimmermann vom Zentrum für Satellitennavigation Hessen.
Man braucht ja zum Beispiel auch die Kenntnis, wo kann ich noch entlangfahren, wo kann ich Hilfsgüter transportieren. Welche Flughäfen sind noch anfliegbar?
Hier kommt das neue europäische System Copernicus ins Spiel. Behörden und Hilfskräften vor Ort soll bei Überschwemmungen nach Erdbeben und schweren Stürmen schnell ein Überblick verschafft werden.
Das ist genau das Ziel, diese Zeitspanne zu reduzieren. Deswegen auch ein globales System aus vielen Erdbeobachtungssatelliten, die miteinander kooperieren. Gestern Abend war ja ein erfolgreicher Start von Sentinel-1B, sodass man in wenigen Stunden in der Lage ist, die Daten auch auszuwerten.
Andreas Siebert von der Münchner Rückversicherungsgesellschaft besucht die Konferenz in Darmstadt, weil er sich aus den Satelliten, Daten und Bildern mehr erhofft als nur Schadensermittlung nach der Katastrophe.
Der Versuch ist, aus allen Informationen Muster abzulesen, wo Schäden verstärkt auftreten und da kann man dann auch präventiv vorgehen.
Doch das neue europäische Satellitenüberwachungssystem Copernicus ist eng verbunden mit dem anderen europäischen System Galileo, einem Netz aus Navigationssatelliten. ESA-Direktor Paul Verhoff hat in Darmstadt verkündet, dass Galileo nach vielen Verzögerungen in diesem Jahr den kommerziellen Betrieb aufnehmen wird.
Es ist einsatzfähig, es ist nutzbar, noch eingeschränkt, es ist am Anfang. Wir erwarten, dass große Industrien wie Samsung und anderen, die Galileo schon in ihren Chips für ihre Smartphones haben, dass sie das dann auch anschalten werden.
Im Europäischen Zentrum für Satellitennavigation der ESA in Darmstadt hat man das Ziel, auf das seit Jahren hingearbeitet wurde, vor Augen. Der Leiter des Navigation Support Office der ESA, Professor Werner Enderle.
Das Ziel ist ein Netz von Erdbeobachtungssatelliten. Ein einzelner Satellit kann das nicht mehr, sondern es müssen tatsächlich Konstellationen bzw. eben Netzwerke von Satellitensystemen machen. Ja.
Sollte künftig jede Stelle der Erdoberfläche von oben überwacht werden können, dann ließe sich zum Beispiel auch nachvollziehen, an welcher Stelle sich zuletzt ein Schiff oder ein Flugzeug befunden haben müsste. Spurlos verschwinden könnte dann ein Gegenstand in der Größe eines Flugzeugs kaum noch, wie es 2014 passiert ist über dem Indischen Ozean mit mehr als 200 Menschen an Bord.
Wenn tatsächlich sämtliche Kapazitäten zusammengeführt werden, dann sollte eigentlich sowas nicht mehr vorkommen, das ist korrekt, ja.
Das war HR Info Netzwelt. Bei hrinforadio.de können Sie die Sendung auch als Podcast abonnieren oder ganz einfach downloaden. Und bleiben Sie neugierig.